SRF 1.
Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Die treibende Kraft hinter den ethnischen Säuberungen in Bosnien sei Radovan Karadzic gewesen, der Ex-Präsident der bosnischen Serben.
The policy of ethnic cleansing is fully exposed and Dr. Karadzic revealed as its driving force.
Das Schlussplädoyer der Anklage am Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Nach dem Nein zur Einheitskasse wollen die Politiker Managed Care, ein altes Konzept, neu entdeckt. Und die neue Rendezvous-Serie Big Data. Täglich Milliarden von Google-Anfragen, eine gigantische Datenmenge. Wer sie auswerten kann, weiß viel über uns. Big Data, für den US-Wissenschaftler ein enormes Potenzial, das unsere Gesellschaft revolutioniert, wie wir das nie für möglich gehalten hätten.
I think big data offer enormous scientific opportunities. Big data should transform our understanding of society that would have seemed like science fiction not too many years ago.
Was Big Data kann und was noch nicht, darum geht es auch im Tagesgespräch um eins. Im Studio sind Ivana Pribakovic und Pascal Schmitz. Er hat die Nachrichten.
Die Zahl der Menschen, die in der Schweiz leben, hat auch letztes Jahr weiter zugenommen, um gut 100.000 auf mehr als 8,1 Millionen. Als Ursache benennt das Bundesamt für Statistik die Zuwanderung aus dem Ausland und den Geburtenüberschuss. Weiter zeigen die neuesten Zahlen, 3/4 der Zuwanderer stammen aus dem europäischen Ausland, vor allem aus Deutschland, Portugal, Italien und Frankreich. Prozentual am meisten gewachsen ist die Bevölkerung im Kanton Freiburg, am wenigsten im Kanton Appenzell-Innerrhoden. Der Neuenburger Altregierungsrat Frederik Ennar ist erneut verurteilt worden, diesmal im Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit als stellvertretender Bundesanwalt. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat Ennar wegen Amtsmissbrauchs schuldig gesprochen und wegen der Verletzung fremder Gebietshoheit. Das Gericht verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe und einer Buße. Konkret geht es darum, dass Ennar bei Ermittlungen zum internationalen Drogenhandel im Ausland einen Verdächtigen verhört und stark unter Druck gesetzt hatte. Vor rund 10 Tagen war Ennar außerdem vom Regionalgericht Neuenburg schuldig gesprochen worden. Dabei ging es um Verfehlungen als Regierungsrat. Im Prozess gegen den ehemaligen Serbenführer Radovan Karadzic haben in Den Haag die Schlussplädoyers begonnen. Karadzics Schuld am Völkermord sei zweifelsfrei bewiesen, sagte der Ankläger des UNO-Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien. Der Prozess gegen Karadzic läuft seit 5 Jahren. Ein Urteil wird Ende des nächsten Jahres erwartet. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch macht darauf aufmerksam, die islamisch-konservative Regierung der Türkei befinde sich auf einem zunehmend autoritären Kurs. Dieser Kurs drohe die Menschenrechte im Land zu gefährden, heißt es im aktuellsten Bericht der Organisation. Die Regierung unter Führung der Partei AKP unternehme weitreichende Schritte, um die Rechtsstaatlichkeit zu schwächen. Medien und Internet werden zunehmend kontrolliert, damit Kritiker ausgeschaltet werden könnten, kritisiert Human Rights Watch. In Afghanistan ist der neue Präsident Ashraf Ghani in sein Amt eingesetzt worden. Nach der Vereidigung rief er die Taliban und andere bewaffnete Gruppen zu Friedensgesprächen auf. Die Afghanen seien des Krieges müde, sagte er. Er versprach weiter, energisch gegen die Korruption vorzugehen. Ghanis Amtseinsetzung waren monatelange Streitigkeiten vorausgegangen, da sein Rivale Abdullah seine Wahlniederlage nicht akzeptierte. Abdullah wurde nun als eine Art Premierminister vereidigt. Im Kanton Thurgau dürfen muslimische Schülerinnen auch weiterhin ein Kopftuch tragen. Das Kantonsparlament hat es abgelehnt, ein entsprechendes Verbot zu erlassen. Eine Motion der SVP wurde mit 62 gegen 51 Stimmen abgelehnt. Sie hätte es den Gemeinden ermöglicht, in Schulordnungen ein Verbot für Kopftücher festzuschreiben. Das Bundesgericht hatte vergangenes Jahr festgestellt, dass es dazu eine gesetzliche Grundlage brauche. Es sei ein schwerer Eingriff in die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Der Rektor der Universität Basel, Antonio Loprieno, tritt vorzeitig zurück. Er hat seinen Rücktritt laut Mitteilung per Ende Juli 2015 eingereicht, obwohl er noch bis 2018 gewählt ist. Als Grund gibt er unter anderem an, dass sich die Uni gerade in einer sehr guten Phase befinde. Loprieno ist seit 2006 im Amt und ist zurzeit auch Präsident der Schweizerischen Rektorenkonferenz. Der zu Ende gehende Monat September war auf der Alpen-Nordseite 1 bis 1,5 Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt, wie SRF Meteo mitteilt. Es habe klassisches Altweibersommerwetter geherrscht, so die Meteorologen. Im Süden und in den Bergen war der Wärmeüberschuss mit rund 1 Grad bescheidener. Die höchsten Monatstemperaturen wurden im Wallis verzeichnet. Sowohl Sitten als auch Visp meldeten am 8. September eine Höchsttemperatur von 28,3 Grad. Die weiteren Wetteraussichten: heute scheint oft die Sonne, aus Westen ziehen immer dickere Wolken auf. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab, lokal fällt auch Regen. Im Tessin und in Graubünden scheint die Sonne häufiger. Die Temperaturen erreichen 20 bis 23 Grad.
Und so geht es im Rendezvous weiter. Die Belagerung der bosnischen Hauptstadt Sarajevo, der Tod tausender Muslime in Srebrenica. Die Anklageliste gegen Radovan Karadzic ist lang. Türkische Bodentruppen für Syrien, gefährliche Gedankenspiele des türkischen Präsidenten Erdogan und Big Data. In Arbon freut man sich über neue Strommesser. Nun wittern viele ein Geschäft mit diesen Daten. Radovan Karadzic. Dieser Mann soll 1995 beim Massaker von Srebrenica in Bosnien befohlen haben, 8000 muslimische Männer und Knaben zu ermorden. Der bosnische Serbenführer muss sich auch deshalb vor dem Jugoslawien-Tribunal in Den Haag verantworten. Ihm werden Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Heute Morgen hat die Anklage mit ihrem Schlussplädoyer begonnen. Elsbeth Gucker hat zugehört.
Srebrenica und der Massenmord an den Muslimen, das belagerte Sarajevo mit den serbischen Heckenschützen oder die inhumanen Zustände im Lager von Omarska, wo die Gefangenen massiv gefoltert wurden. Ankläger Alan Tiger ließ heute Morgen im Gerichtssaal keinen der schrecklichen Schauplätze aus.
People such as the late Süleyman Çırncalo.
Der Ankläger erzählte das Schicksal von Süleyman, der im Juli 1992 mit seiner Familie von Karadzics Truppen aus seiner Stadt vertrieben wurde und nach Sarajevo flüchtete. Dort wurde seine Frau von einem Scharfschützen erschossen, als sie Milchpulver holen wollte. Und Alan Tiger erzählte von einem geheimen Zeugen, der, wie durch ein Wunder, das Foltern und die anschließende Massenexekution in Srebrenica überlebt hatte.
Miraculously, despite being repeatedly shot, KDZ-69 did not die.
Die Verantwortung für dieses und all die anderen massiven Verbrechen liegt laut Anklage bei Karadzic. Doch wenn dieser von Organisationen wie dem Internationalen Roten Kreuz mit den Vorwürfen konfrontiert worden sei, habe er alles abgestritten und vielmehr die Serben als Opfer dargestellt.
When internationals confronted Karadzic about these massive crimes, he deflected them with claims of Serb victimization. Or offered pretextual assurances of his good intentions.
Und das Abstreiten und Leugnen sei auch im Gerichtssaal weitergegangen, fügte Ankläger Tiger an. In den letzten 4,5 Jahren, so lange dauerte der Prozess gegen Karadzic, in den letzten 4,5 Jahren hätten Hunderte von Zeuginnen und Zeugen und fast 50.000 Seiten an Prozessakten zweifelsfrei bewiesen, dass der Angeklagte schuld sei am Völkermord in Srebrenica und an all den anderen aufgelisteten Verbrechen, so Alan Tiger. Der ehemalige Serbenführer Radovan Karadzic sei die treibende Kraft gewesen hinter der Absicht, einen rein serbischen Staat zu schaffen. Übermorgen Mittwoch beginnt Karadzic mit seinem Schlussplädoyer und in voraussichtlich 1 Jahr werden die Richter das Urteil verkünden.
Die Situation an der türkisch-syrischen Grenze ist eh schon brenzlig. Jeden Tag fliehen Tausende vor Gewalt und Tod in die Türkei. Gleichzeitig rückt die Terrormiliz IS vor. Und in dieser Situation spielt Präsident Erdogan mit gefährlichen Ideen. Er könne sich vorstellen, Bodentruppen nach Syrien zu schicken. Iren Meyer, Bodentruppen, türkische Bodentruppen in Syrien, käme das nicht einer Kriegserklärung an Syrien gleich?
Doch, der syrische Präsident Assad würde das als Kriegserklärung verstehen. Es ist tatsächlich ein Gedankenspiel mit hochexplosivem Potenzial, aber eigentlich ist es ein logisches Gedankenspiel, wenn man sieht, dass die USA und ihre Alliierten den Vormarsch der IS-Terrormiliz nicht wirklich stoppen konnten bisher. Aber es ist eben auch ein gefährliches und ein unheimliches Gedankenspiel. Darum reagieren die USA, auch die NATO, sehr reserviert und zurückhaltend.
Also was sollen die Bodentruppen denn in Syrien bewirken, wohl ja kaum einfach kämpfen?
Erdogan möchte so eine Pufferzone, eine sogenannte Schutzzone im Norden Syriens einrichten und er glaubt damit mehrere Ziele erreichen zu können. Zum ersten die IS-Terrormiliz zurückzudrängen und zweitens die kurdischen Gebiete in Syrien zu kontrollieren. Konkret würde das so aussehen: In dieser Schutzzone möchte die Türkei die vielen Flüchtlinge aus Syrien ansiedeln und sie auch schützen. Das hieße auf der anderen Seite aber, dass die syrischen Kurden ihr Siedlungsgebiet, weite Teile ihres Siedlungsgebietes verlieren würden und praktisch unter türkischer Besatzungsmacht lebten. Und dagegen wehren sich die Kurden in Syrien und in der Türkei.
Bevor wir auf die Kurden noch zurückkommen, noch zu dieser Idee der Schutzzone. Die Idee hat ja Erdogan mehrfach geäußert, nur jetzt eben überlegt er sich, das Ziel mit Bodentruppen durchzusetzen. Könnte die Türkei das überhaupt alleine machen?
Allein, wenn wir die Geografie anschauen, müssen wir das bezweifeln. Wir sprechen hier von einer 900 Kilometer langen Grenze zwischen Syrien und der Türkei. Diese Grenze wird zum großen Teil von der IS-Terrormiliz kontrolliert, zu einem anderen Teil von den syrischen Kurden. Und nur ganz im Westen stehen vereinzelt ein paar sogenannte moderate syrische Rebellen. Und Erdogan deutet an, diese Schutzzone könnte bis zu 50 Kilometer breit sein, also tief in syrisches Gebiet reichen. Das wäre eine riesige Aktion. Der Bodenkrieg wäre da vorprogrammiert. Der türkische Präsident drängt darauf seit längerem, das sagen sie. Er möchte aber auch andere Staaten daran beteiligt wissen. Er möchte das nicht allein tun. Dazu verlangt er eine Flugverbotszone und auch diese Idee stößt offenbar in den USA nicht auf Begeisterung.
Also andere Länder, hieße das, die UNO oder gar am Ende die NATO müssten mithelfen?
Das hieß es am Ende wahrscheinlich, weil die Türkei ist NATO-Mitglied und je nachdem, wie Präsident Assad reagieren könnte, müsste dann die NATO eingreifen. In dieser verfahrenen und gefährlichen Situation ist eigentlich die ganze internationale Gemeinschaft gefordert, aber niemand scheint mir einen Ausweg zu wissen und niemand will sich in einen Bodenkrieg verwickeln lassen.
In dieser Situation sind die Kurden in einer äußerst unangenehmen Situation quasi eingeklemmt zwischen den Interessen der Türkei und Syriens. Wie reagieren denn die Türken auf diese Ankündigung? Die Kurden, Entschuldigung, auf diese Ankündigung?
Die Kurden reagieren sehr nervös, sehr misstrauisch, vor allem gegenüber der türkischen Regierung. In diesem ganzen unübersichtlichen Konflikt mit so vielen Fronten steht jetzt der Friedensprozess zwischen der kurdischen PKK und dem türkischen Staat wirklich auf der Kippe. Denn die PKK, also die Kurden, werfen Erdogan, der türkischen Regierung, vor, sie mache gemeinsames Spiel zusammen mit der IS gegen die Kurden. Und dieser kurdisch-türkische Friedensprozess ist eine sehr wichtige, eine sehr positive Entwicklung der letzten Jahre. Und wenn der jetzt zusammenbrechen sollte, ist das ein sehr großer Rückschlag.
Zum Schluss noch kurz, Iren Meyer, wie wahrscheinlich ist denn das, dass die IS und Erdogan wirklich zusammenarbeiten?
Dass da immer noch eine Verbindung ist, dafür gibt es im Moment keine Beweise. Dass Erdogan den IS sehr lange gewähren ließ und auch unterstützt hat, dafür gibt es viele Indizien.
Besten Dank für diese Einschätzungen, Iren Meyer. Rendezvous 16 Minuten vor 1. Die Einheitskasse hatte beim Schweizer Stimmvolk keine Chance. Jetzt graben Gesundheitspolitiker von links bis rechts die Idee von Managed Care wieder aus. Die Idee also, dass sich Ärzte und Spitäler zusammenschließen, um Patientinnen und Patienten bei längerer Krankheit umfassend zu betreuen. Auch Managed Care wurde vom Stimmvolk zwar verworfen, trotzdem müsse man jetzt in diese Richtung steuern. Christian von Borg.
Nach dem Nein zur Einheitskasse könne man die Hände nicht in den Schoß legen, sagte Gesundheitsminister Alain Berset gestern vor den Medien. Denn der Steigflug der Krankenkassenprämien müsse gebremst werden. Auch Managed Care müsste wieder zum Thema werden, sagte Berse. Er nennt das jetzt koordinierte Versorgung.
Die koordinierte Versorgung soll gestärkt werden. Davon profitieren vor allem Menschen mit chronischen Krankheiten und mit schweren Leiden. Und gleichzeitig beeinflussen wir damit die Kosten, weil die Behandlung dieser Personen einen großen Kostenblock ausmacht.
Sparen dank einer effizienten Behandlung von Krebspatienten, Diabeteskranken, Menschen mit Demenz oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das hat auch die SP gestern gefordert. Ausgerechnet die SP, sagt FDP-Ständerat Felix Gutzwiller und kann sich ein Lachen nicht verkneifen. Ausgerechnet die SP, die Managed Care-Vorlage vor 2 Jahren bekämpft habe. Inhaltlich ist der Präventivmediziner Gutzwiller aber einig mit Bundesrat Berse.
Managed Care ist ein sehr gutes Konzept, wenn es freiwillig stattfindet, wenn die Patienten selber wählen, in welches Modell sie gehen wollen. Aber flächendeckend oder gar mit einem Zwang versehen, das wäre sicher kontraproduktiv.
Das sieht auch SVP-Nationalrat Jörg Stahl so.
Wir müssen ständig weiterarbeiten und weiterdenken. Und im Gesundheitswesen wird die integrierte Versorgung, die Interdisziplinarität immer eine stärkere Rolle einnehmen.
Aber der Staat müsse dazu keine neuen Vorgaben machen. Es gebe bereits heute zahlreiche gute Modelle, wo die Ärzte Hand in Hand arbeiteten und so Kosten sparten und gleichzeitig eine sehr gute medizinische Leistung brächten, sagt Stahl. Man müsse diese Vorzeigemodelle einfach besser bekannt machen. Nein, das reiche nicht aus, sagt SP-Nationalrat Jean-François Steiert. Denn nur wenn sich die koordinierte Versorgung für die Krankenkassen lohne, werde sie auch breiter umgesetzt.
Es braucht Anreize, damit Versicherer interessiert sind, solche Modelle zu fördern, damit sie auch interessiert sind, langfristig in die Gesundheit des Patienten zu investieren.
Steiert fordert deshalb kleine Reformschritte. Die SP sei nie grundsätzlich gegen Managed Care gewesen. Steiert will in den nächsten Wochen das Gespräch mit den bürgerlichen Gesundheitspolitikern suchen. Parallel dazu sind Bund und Kantone bereits am Arbeiten. Es gehe jetzt um einen generellen Kulturwechsel, sagt Salome von Greyerz, die Leiterin Abteilung Gesundheitsstrategien beim Bundesamt für Gesundheit. Es gehe darum, dass alle Hausärzte und Spezialisten besser zusammenarbeiteten.
Also Maßnahmen, die die Qualität der Behandlung insbesondere für chronisch kranke Menschen verbessern sollen. Managed Care vor 2 Jahren, damals ging es um ein Versicherungsmodell.
Zu Beginn des nächsten Jahres wollen Bund und Kantone erste Lösungsansätze diskutieren.
Noch nie hat der Mensch so viele Daten produziert, gesammelt und ausgewertet wie heute, sei es in Forschung und Wirtschaft und auch in der Freizeit. Manche sagen, Daten sind der Rohstoff von morgen. Big Data lautet das Schlagwort. Das Versprechen, ein enormer Erkenntnisgewinn und ganz neue Wirtschaftszweige. Im Rendezvous widmen wir Big Data diese und nächste Woche eine Serie, in der wir zeigen wollen, was die Datenflut schon heute aber auch in Zukunft für unser Leben bedeutet. Zum Auftakt erklärt uns Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber, was die Big Data eigentlich sind.
Immer leistungsfähigere Computer erlauben es, immer schneller, immer größere Datenberge erfassen und durchkämmen zu können. Millionen von Teilchenkollisionen am CERN, Messdaten von unzähligen Sensoren rund um den Globus für Klimamodelle, aber auch die digitalen Spuren, die wir Menschen in den Weiten des Internets hinterlassen. All das ist Big Data. Und all das werde die Wissenschaft und unsere Gesellschaft fundamental verändern. So verändern, wie es vor kurzem noch als Science Fiction abgetan worden wäre, sagt der Politologe und Big Data-Spezialist David Lazar von der Northwestern University in den USA.
I think big data offer enormous scientific opportunities. Big data should transform our understanding of society that would have seemed like science fiction not too many years ago.
Nach Science Fiction klingt zum Beispiel der Traum einiger Wissenschaftler, eine Art Weltsimulator mit Big Data zu füttern und damit politische und wirtschaftliche Krisen antizipieren oder gar verhindern zu können. Doch bereits heute seien Big Data in bescheidenerem Maße allgegenwärtig, sagt Thomas Hoffmann, Professor für Datenanalyse an der ETH Zürich. Er hat vor seiner Berufung an die ETH den Google-Standort in Zürich mit aufgebaut sowie selber eine Firma gegründet für die Analyse von großen Datenmengen.
So einfache Dienstleistungen wie die Google-Websuche oder die Möglichkeit, Produkte über Dienste wie Amazon einzukaufen, viel der wirklich gelungenen Funktionalität, die wir gar nicht mehr wahrnehmen, weil es uns so selbstverständlich erscheint, dass die richtigen Resultate angezeigt werden, dass gute Produktempfehlungen abgegeben werden. Im Hintergrund sind natürlich Algorithmen am Werk, die sehr stark mit großen Datenmengen arbeiten und diese Daten sozusagen ausnutzen.
Hinter Big Data steckt ein einfacher Ansatz. Je mehr Daten wir analysieren können, desto robuster sind die Resultate. Desto mehr Zusammenhänge lassen sich aufdecken, desto genauer fallen Vorhersagen aus. Die große Herausforderung dabei, aus dem Rauschen der Daten dann auch sinnvolle Informationen herauszufiltern. Und das kann auch schiefgehen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Dienst Google Flu Trend. Die Idee dahinter: Wenn Menschen erste Grippesymptome feststellen, suchen sie in Google mit größerer Wahrscheinlichkeit als sonst nach Wörtern wie Fieber, Grippe oder Medikament. Und tatsächlich, Google Flu Trend konnte anfänglich Grippewellen fast in Echtzeit identifizieren, während die staatlichen Gesundheitsdienste dazu Tage oder Wochen brauchten. Doch bald schon folgte die Ernüchterung. Google Flu Trends schoss ein paar Mal klar daneben, sagt David Lazar.
Google has been overshooting by quite a bit.
Die Abermillionen Sucheingaben in der Suchmaske bildeten die Grippewellen schlicht zu ungenau ab. Mehr ist also nicht immer besser, warnt David Lazar.
The bigness of a data set is no excuse for abandoning scientific judgment.
Dass man auf vielen Daten sitze, sei keine Ausrede dafür, damit nicht wissenschaftlich sauber zu arbeiten. Genau das aber ist das große Problem von Big Data, denn die großen Datenmengen werden oft nicht eigens für wissenschaftliche Zwecke erhoben, mit sorgfältig kalibrierten Messinstrumenten, sondern fallen einfach so an, bei privaten Firmen, bei Behörden oder eben frei im Internet. Mit Big Data eröffnen sich also nicht nur ganz neue Möglichkeiten, sondern auch ganz neue Probleme. Neue Probleme auch für den Datenschutz, insbesondere wenn es um die digitalen Spuren des Menschen geht. Thomas Hoffmann von der ETH Zürich.
Wenn ich zum Beispiel die typischen Aufenthaltsorte eines Menschen kenne, wenn ich weiß, sozusagen das typische Surfverhalten, wenn ich weiß, bestimmte Suchanfragen, sage ich mal. Selbst wenn alle diese Daten anonymisiert sind und ich weiß nicht, sozusagen von wem sie kommen, wenn ich all das zusammenfüge, dann kommt man sehr leicht an einen Punkt, wo man eine eindeutige Signatur eines Menschen bekommt.
Entsprechend warnen Big Data-Kritiker vor dem Ende der Privatheit. Doch vorerst dominiert die Goldgräberstimmung.
Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber. Zukunftsmusik, denken Sie jetzt vielleicht. Dann zeigen wir Ihnen, wie Big Data schon heute in unseren Alltag eingreifen können. Haben Sie vielleicht schon einen neuen elektronischen Strommesser im Haus, einen sogenannten Smart Meter? Die unscheinbaren Geräte haben es in sich. Sie zeigen jederzeit, wie viel Strom wir verbrauchen. Der Clou daran: Wenn ein Energieversorger das von allen seinen Kunden weiß, kann er besser planen und Strom günstiger einkaufen. Verständlich, dass diese Verbrauchsdaten begehrt sind. Und jetzt wollen auch branchenfremde Unternehmen solche Daten verwerten und damit Geld verdienen. Konflikte sind vorprogrammiert. Klaus Hammann.
Arbon am Bodensee ist in Sachen Smart Meter Pionier. Die Stadt mit ihren 14.000 Einwohnern hat flächendeckend solche intelligenten Zähler installiert. Stadtermann Andreas Balk hat sogar zwei, einen zu Hause und einen im düsteren Gewölbekeller des mittelalterlichen Stadthauses.
Für mich als Benutzer und eben auch für die Stadt, wir können jetzt online die aktuellen Tagesdaten anschauen, Durchschnittswerte, Vergleichswerte, das war bisher nicht möglich.
Der Smart Meter misst den Stromverbrauch permanent und meldet ihn im Viertelstundentakt dem lokalen Energieversorger Arbon Energie. Dieser bietet den Kunden die Möglichkeit, über eine Smartphone-App den eigenen Stromverbrauch zu beobachten und darauf zu reagieren. Andreas Balk.
Spannend sind die Grundauslastungen. Da stellt sich dann die Frage, ja, Moment, brauche ich ja gar keinen Strom. Warum habe ich trotzdem 100, 200 oder 1 oder 2 Kilowatt Grundlast? Woher kommt die?
Andreas Balk hat seither stromsparendere Lampen eingesetzt. Geräte, die im Standby-Modus liefen, ganz ausgeschaltet. Dass nicht nur er selbst, sondern auch sein Energieversorger anhand der Stromdaten beispielsweise weiß, wann jemand zu Hause ist oder wann die Waschmaschine läuft,
Das kümmert Andreas Balk nicht.
Ja, diese Frage habe ich mir noch nicht gestellt, aber grundsätzlich bin ich ein offener Mensch. Ich habe nichts zu verbergen, auch in diesem Zusammenhang nicht.
Ein paar hundert Meter weiter in der Zentrale des Stromversorgers Arbon Energie sieht man auf einem großen Bildschirm in Echtzeit, wo im städtischen Netz wie viel Strom fließt und wo es Probleme gibt. Silvan Kieber, der Leiter Marketing und Vertrieb, versichert, dass die Daten anonym verwendet würden. Man habe kein Interesse, die Stromverbrauchsdaten aller angeschlossenen Haushalte irgendwie anders zu nutzen als für Analyse und Prognose des Stromverbrauchs.
Wir sparen so Geld. Umso genauer die Messdaten sind, umso genauer sind unsere Prognosen, umso genauer können wir einkaufen und somit benötigen wir immens weniger Tagesspotenergie und Ausgleichsenergie.
Und Ausgleichsenergie ist teuer. Wie viel Geld genau gespart wird, das kann Silvan Kieber nicht sagen, weil die Smart Meter erst seit diesem Jahr in Betrieb sind.
Aber es lässt sich nach der Einschätzung eine sechsstellige Zahl lässt sich sicher einsparen.
Das wären mindestens 100'000 Franken. Bei einem Reingewinn von knapp 340'000 Franken im letzten Jahr ist das kein Klacks. Klar, dass Arbon Energie sich diesen Gewinn an Effizienz nicht vermiesen lassen will, insbesondere nachdem die Margen im Stromgeschäft geschmolzen sind wie Schnee an der Sonne. Doch der neue Datenfluss hat auch neue Mitbewerber auf den Plan gerufen, zum Beispiel die branchenfremde Swisscom. Deren Tochter Energy Solutions spendiert Privatkunden, die mit einer Wärmepumpe heizen, einen zusätzlichen Smart Meter. Der Chef der Swisscom-Tochter Frederic Gastaldo erklärt.
Wir installieren einen Smart Meter, der die Leistung von dieser Wärmepumpe eigentlich jede Sekunde messen wird. Und so kennen wir in Echtzeit den Verbrauch von dieser Wärmepumpen.
Bei den Kunden erscheinen diese Daten auf dem Smartphone, mit dem sie so ihre Heizung auch steuern können. Als Gegenleistung erhält die Swisscom vom Kunden die Erlaubnis, die Wärmepumpe bis zu einer Viertelstunde früher oder später ein- oder auszuschalten, je nachdem, wie groß der Strombedarf im Netz gerade ist. So hilft Swisscom dem Netzbetreiber Swissgrid, die Verbrauchsspitzen zu glätten und erhält dafür Geld. Je mehr Kunden, je größer die Datenmenge, desto besser.
Wir haben schon leicht über 4'000 Kunden und wir haben öffentlich kommuniziert, dass wir 70'000 Kunden anstreben. Also wir sind noch weit vom Ziel, aber mehr als die Nullkunden, die wir 2 Jahre früher hatten.
Überhaupt keine Freude an dieser Geschäftsidee haben verschiedene Energieversorger. Silvan Kieber von Arbon Energie stört sich daran, dass Dritte die Stromverbrauchsdaten anzapfen und den Verbrauch steuern.
Wir haben per Gesetz den Auftrag, die Netze stabil und sicher zu betreiben. Und es wird schwierig, wenn dritte Mitbewerber in unser Netz Eingriffe machen. Das kann dazu führen, dass wir irgendwo die Leistung hochfahren und andere fahren die Leistung hinunter. Und dann ist es nicht mehr kosteneffizient.
Das zeigt, auch im Energiebereich sind die neuen digitalen Daten heiß begehrt und viel Geld wert. Wer Strom Big Data in Zukunft wie nützen darf, soll ein Strategiepapier aufzeigen, das das Bundesamt für Energie mit interessierten Kreisen erarbeitet, die sogenannte Roadmap Smart Grids. Die Publikation dieser Roadmap verzögert sich jedoch.
Klaus Ammann. Big Data, das ist auch Thema im Tagesgespräch um 1. Zu Gast ist Viktor Meyer-Schönberger. Er ist Jurist und hat viel publiziert zum Thema. Und dann zeigen wir Ihnen im Internet dazu, wie viel man aus Informationen herauskitzeln kann. Machen Sie mit bei der Online-Umfrage von SRF, natürlich anonym. Da fragen wir auf srf.ch/wissen zum Beispiel solche Sachen wie: Wie viele Passwörter besitzen Sie oder wann waren Sie das letzte Mal so richtig neidisch? Und hören Sie dann an diesem Donnerstag am 2. Oktober auf SRF 2, was der Statistiker alles aus diesen Informationen lesen kann. Im Hörpunkt auf SRF 2 Kultur unter dem Titel «Von 1 bis viel – Macht und Magie der Zahlen». Und bald ist es 1, bevor wir im 1. und 4. zum Tagesgespräch kommen. Zuerst noch die Mittagsschlagzeilen mit Pascal Schmitz.
Die Zahl der Menschen, die in der Schweiz leben, hat auch letztes Jahr weiter zugenommen, um gut 100'000 auf mehr als 8,1 Millionen. Als Ursache benennt das Bundesamt für Statistik die Zuwanderung aus dem Ausland und den Geburtenüberschuss. Der Neuenburger Altregierungsrat Friedrich Ennar ist erneut verurteilt worden, diesmal im Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit als stellvertretender Bundesanwalt. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat Ennar wegen Amtsmissbrauchs und wegen der Verletzung fremder Gebietshoheit schuldig gesprochen. Im Kanton Thurgau dürfen muslimische Schülerinnen auch weiterhin ein Kopftuch tragen. Das Kantonsparlament hat eine SVP-Motion abgelehnt, die ein Verbot verlangt hatte. Sie hätte es den Gemeinden ermöglicht, in Schulordnungen ein Verbot für Kopftücher festzuschreiben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.